Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Margarete Wohlan.
Oh mein Gott! Ja,
so hörte es sich an am 4. August in Beirut. Eine gigantische Detonation, ein riesiges Feuer, brennend heiße Luft, die Wucht des Drucks, Geschosshagel aus Glas und Mauerbrocken. Libanons Hauptstadt lag in Trümmern. Und so klingt es in Beirut heute, zwei Wochen danach.
I think this is where the actual, let's say, revolution begins.
Jetzt beginnt die eigentliche Revolution und die alte Gruppe tritt jetzt beiseite. Nun beginnt der Kampf, weil wir jetzt hinter den größeren Köpfen her sind. Größere, die mehr Verantwortung tragen. Diejenigen, die gestern zurückgetreten sind, waren nur die vorderste Reihe der korrupten Politiker. Dieser Etappensieg wird unseren Zorn nicht beruhigen. Im Gegenteil, er hat ihn erst entfacht, um weiterzumachen und immer stärker gegen die Verantwortlichen vorzugehen.
Das sagt eine 23-jährige Libanesin, die seit der Explosion täglich auf die Straße geht, um aufzuräumen und zu protestieren. Die 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, die am 4. August im Hafen explodierten, zerstörten nicht nur halb Beirut, sie töteten auch 170 Menschen und verletzten 6000. Etwa 300.000 verloren ihr Zuhause. Es ist das Ergebnis einer unfassbaren Ignoranz des Staates, seiner Sicherheitsdienste, von Armee und Behörden. Deshalb glauben dort viele, nur eine Revolution kann noch helfen. Sonst nichts. Julia Neumann, die in Beirut lebt, über den Zorn der Menschen auf die Politik, ihren Willen, die Stadt wieder aufzubauen und was es heißt, wenn die Korruption größer ist als der Staat selbst.
Auf dem Balkon eines hellgelben Hauses mit weißen Rundbögen im Beiruter Viertel Ashrafieh stehen Helferinnen mit Helm und Handschuhen. Sie werfen Säcke mit Ziegelsteinen hinunter. Neben einem Haufen von Schutt und den Steinen steht Sabine Swady und gibt Anweisungen.
Es gibt einen Spruch: Beirut wurde viele Male zu Boden gebracht. Ich glaube, das ist das achte Mal, dass es fällt. Und wir bauen es selbst wieder auf.
Das alte Haus, das die 23-jährige Politikstudentin seit dem Morgen von Schutt, Asche und Bandsteinen befreit, ist eines der ältesten Häuser in dem Beiruter Stadtviertel Mar Michael. Die Straße, auf der sie steht, war eine Flaniermeile mit Bars, Cafés und Restaurants. Doch seit vergangener Woche kommen die Leute nicht zum Ausgehen, sondern zum Aufräumen. Am 4. August detonierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen der libanesischen Hauptstadt. 170 Menschen starben, 6000 wurden verletzt. Rund 250.000 verloren innerhalb von Sekunden ihr Zuhause. Fensterscheiben sind zerschlagen, ihre Glasscherben liegen auf dem Boden. Stühle, Bilderrahmen, Blumentöpfe sind durch die Druckwelle auf die Straße gefallen. Balkone und Hauswände eingekracht. In den Wohnungen liegen Türen auf Betten, Fensterläden liegen übereinander gestapelt auf Brettern, Wandgestein, Klamotten und Habseligkeiten. In den Tagen nach der Explosion kommen hunderte Freiwillige in die zerstörten Viertel. Sogar Syrerinnen und Syrer sowie ausländische Hausangestellte räumen mit auf, obwohl sie im Libanon sonst wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Während die Menschen die Arbeitshandschuhe überstreifen, Glasscherben aufsammeln und Steine schleppen, stehen Militär und Polizei daneben. Deshalb ist auch Sabine Swady wütend auf die politische Elite im Libanon.
Wir sehen die Abwesenheit der Regierung und deshalb ist es an uns, ihre Aufgabe zu übernehmen. Wer sonst räumt Beirut auf?
Etwas weiter in dem Viertel, die Treppen hinauf auf einen Hügel, steht ein senfgelbes Haus. Die schwarzen Metalltüren und Balkongitter sind mit Rechtecken im Art Deco-Stil verziert. Das Gebäude aus der Kolonialzeit begrüßt sonst die Gäste mit einem kleinen Springbrunnen. Doch am Eingang liegen Tonscherben, Textilien und Holzstreben. Der 26-jährige Architekt Baha Bashnak setzt einen Helm auf und tritt ein.
Wir arbeiten mit einer Solidaritätsinitiative. Wir schauen, wie wir Menschen helfen können, wie sie betroffen sind und wollten nach ein paar Informationen fragen. Wie viele Räume wurden beschädigt?
Eins, zwei, drei. Drei und die Küche.
Brauchen Sie eine andere Unterkunft?
Nein, nicht nötig.
Was benötigen Sie am meisten? Essen, Medizin, Reparaturen, Kleidung oder Unterkunft?
Reparaturarbeiten.
Okay, das war alles. Dankeschön. Wir sind eine Initiative und es gibt viele Spenden. Deshalb schauen wir, was die Menschen tatsächlich brauchen. Brauchen Sie jemanden, der sauber macht?
Nein, ein paar Jugendliche kamen schon vorbei und haben aufgeräumt. Wir müssen nur noch den Müll vom Gehsteig räumen.
Inwiefern glauben Sie, dass die Initiative wichtig ist, weil der Staat abwesend ist?
Das kann ich nicht sagen. Die Leute, die jetzt hier sind, seid ihr. Gott beschütze euch.
Baha Başnak ist einer von freiwilligen Architekten, die in Eigeninitiative eine soziologische Studie erstellen. Sie sammeln Daten über den Grad der Zerstörung, die historische Bedeutung der Häuser und die Menschen, die darin wohnen. Das alles ohne die Legitimation des Staates.
After this phase of the basic assessment, there will be another phases when professional architects and engineers would study the buildings.
Nach dieser Phase der ersten grundlegenden Beobachtungen wird es eine weitere Phase geben, in der professionelle Architekten und Ingenieure die Gebäude und Schäden untersuchen, bestimmen, welche Gebäude renoviert und wieder aufgebaut werden sollen. Natürlich brauchen wir einen Plan, wie wir all diese Schäden beheben können. Aber wir sollten diese Pläne nicht der Regierung überlassen. Natürlich würden sie gerne das tun, was sie auch nach dem Bürgerkrieg in der Innenstadt getan haben. Alle Menschen aus dem Gebiet evakuieren und es verändern. Seine Geschichte und soziale Struktur zerstören und stattdessen Hochhäuser bauen.
Die Menschen gehen nicht davon aus, dass der Staat ihnen nach der Katastrophe zur Seite steht. Doch das Vertrauen ist nicht erst seit der Explosion verloren. Im Herbst vergangenen Jahres gingen hunderttausende Menschen im ganzen Land auf die Straße. Sie prangerten Korruption und Misswirtschaft ihrer Politiker an, die das Land in den Staatsbankrott geführt haben. Seit dem Ende des Bürgerkrieges vor 30 Jahren sind Oligarchen an der Macht, die sich nicht um das Gemeinwohl scheren. Stattdessen haben die Parteien entlang konfessioneller Linien den Staat unter sich aufgeteilt, erklärt Basil Saluch, Politikwissenschaftler an der Libanesisch-Arabischen Universität in Beirut.
So post-war Lebanon was organized around a kind of political economy of sectarianism.
Der Libanon der Nachkriegszeit wurde um eine Art politischer Ökonomie des Sektierertums herum organisiert. Die konfessionell-politische Elite hat die Ressourcen des Staates, die Finanzen des Staates, die Institutionen des Staates genutzt, um sich entweder zu bereichern oder Arbeitsplätze und Positionen für ihre Anhänger zu schaffen.
Geld aus Steuern oder für die vom Staat geplanten Infrastrukturprojekte floss durch Korruption in private Taschen. Der öffentliche Sektor ist aufgebläht. Jahrelang lebte der Libanon über seine Verhältnisse. Der Staat ist bankrott. Die Staatsschulden betragen mehr als 80 Milliarden Euro, knapp 170% des Bruttoinlandsprodukts. In dem System liehen Privatbanken der Zentralbank Geld, die wiederum gab es an den Staat weiter, für hohe Zinsen. Auch die Privatbanken lockten mit hohen Zinsen, sodass Menschen aus dem Ausland kräftig anlegten. Doch das Vertrauen in dieses Ponzi-System, besser bekannt als Schneeballsystem, ist verloren gegangen. Die Anlagen in starken ausländischen Währungen wie dem Dollar bleiben aus. Und so kommt es, dass das libanesische Pfund rund 70% seines Wertes eingebüßt hat. Die Inflation führt dazu, dass die Lebensmittelpreise steigen. Innerhalb eines Jahres um mehr als das Doppelte. Die Fleischtheke von Ibrahim Issa ist Ende Juli karg ausgestattet. Ein paar Würste liegen darin und etwas Hackfleisch. Der 40-Jährige ist Metzger. Sein Geschäft im Süden Beiruts ist klein, die Auslage auf das Mindeste reduziert, denn nur wenige Menschen kommen diese Tage in seinen Laden.
Unsere Wirtschaft ist am Boden. Es gibt 90% weniger Arbeit. Ich muss das importierte Fleisch in Dollar bezahlen. Deshalb ist das Fleisch sehr teuer. Wir arbeiten mit Verlust, nur um den Laden nicht schließen zu müssen und unsere Kunden nicht zu verlieren. Weil das Fleisch sonst zu teuer wäre, verkaufen wir es zum gleichen Preis, für den wir es einkaufen. Also zahlen wir aus eigener Tasche drauf. Für den Laden fallen viele Kosten an, die Miete, der Strom, all das muss ich bezahlen, aber die Arbeit ist viel weniger geworden.
Während Ibrahim Isa vor der Krise 60, 70 Kilo Fleisch am Tag verkaufte, sind es diese Tage weniger als 10 Kilo. Die Menschen können sich das teure Fleisch nicht leisten. Durch die Krise haben Tausende im Libanon ihre Arbeit verloren. Ein heißer Tag Ende Juli. Vor dem Uniklinikum der US-amerikanischen Universität in Beirut stehen Elektriker, Pflegepersonal und Menschen aus der mittleren Führungsebene. Sie protestieren gegen die Entscheidung der Krankenhausführung, ihn von einem auf den anderen Tag zu kündigen. Eine der 800 Entlassenen ist die 28-jährige Amani Hashem.
Ich war 5 Jahre lang Pflegerin im Krankenhaus der Universität. Ich habe freiwillig auf der Corona-Station gearbeitet, weil niemand sonst dort helfen wollte. An einem Freitag konnte ich mich plötzlich nicht mehr am Computer einloggen. So habe ich erfahren, dass ich entlassen wurde, wegen des Coronavirus und der Finanzkrise.
Amani Hashem kritisiert, dass die Krankenhausverwaltung weiterhin üppig bezahlt werde, während die Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen werden.
Das ist unmoralisch und unfair. Vor ein paar Jahren hat eine Kollegin, die lange vorher im Krankenhaus gearbeitet hat, zu mir gesagt, die US-amerikanische Universität ist der Libanon im Kleinen. Ich habe geantwortet, nein, natürlich nicht. Aber heute weiß ich, ja, die Universität ist der Libanon im Kleinen, wo die Verwaltung Geld stiehlt und die hart arbeitenden Menschen leiden.
Das Missmanagement der Regierung, die Wirtschaftskrise, die Corona-Pandemie. Der Libanon hatte bereits vor dem 4. August gewaltige Herausforderungen zu meistern. Und nun klafft ein Krater im Hafen von Beirut. Menschen leben ohne Zuhause, ohne Fenster und ohne ihre Angehörigen. Nun, da sich das Staatsversagen auf diese tragische Weise entladen hat, kommen die wütenden Bürgerinnen und Bürger in Massen zurück auf die Straßen.
Ich bin hier, weil wir genug haben. Alles, was geschieht, ist so schlimm. Die Explosion war schrecklich. Mein Bruder war kurz davor zu sterben. Wir alle waren kurz davor zu sterben. Es gibt keine Hoffnung für dieses Land. Wir
haben keine Hoffnung in diesem Land.
Seit einer Weile macht uns allen die schreckliche Wirtschaftskrise zu schaffen. Wir leiden. Viele Eltern können sich keine Schulgebühren mehr leisten. Viele Kinder gehen jeden Abend hungrig ins Bett. Diese Regierung hat nichts getan, absolut nichts. Und diese Explosion ist ein Verbrechen. Sie haben ein Verbrechen begangen. Deshalb sind wir heute hier. Wir wollen eine Veränderung. Wir wollen, dass der Präsident zurücktritt und alle in dieser Regierung zurücktreten.
Die Menschen glauben, die Katastrophe hätte verhindert werden können. Seit dem Sommer 2014 lagen 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Beiruter Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen. Auch wenn die Zollbehörde bei Justiz und Politik Alarm schlug, passiert ist nichts. Wohl weil der Hafen eine der korruptesten und für die politische Elite lukrativsten Institutionen ist. Zahlreiche Gruppierungen, Politiker und die Hisbollah haben dort Einfluss. Anstatt die Geschehnisse rund um die Explosion unabhängig aufzuarbeiten, wurde der Militärrichter Fadi Akiki ernannt, um die Explosion zu untersuchen. Akiki ist der Ehemann der Nichte des Parlamentssprechers Nabi Berri.
Diese Katastrophe traf die Libanesen bis ins Mark und sie ereignete sich aufgrund von chronischer Korruption in Politik, Verwaltung und Staat. Ich habe zuvor gesagt, dass das System der Korruption bis ins Knochenmark des Staates fließt. Aber ich habe festgestellt, dass die Korruption größer ist als der Staat selbst.
Sagte Regierungschef Hassan Diab am vergangenen Montag und reichte seinen Rücktritt ein. Ohne Namen zu nennen, resignierte er vor einer politischen Klasse, die schmutzige Methoden anwende, um ihre Gewinne und Positionen zu bewahren. Doch vielen Protestierenden ist das nicht genug, erklärt Politikwissenschaftler Saluch.
Die säkularen Gruppierungen möchten ein unabhängiges Kabinett mit zusätzlichen verfassungsmäßigen Befugnissen. Ein Kabinett, das mit der internationalen Gemeinschaft, insbesondere dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, verhandeln könnte, um sich auf vernünftige Reformen zu einigen. Also solche, die den Armen nicht schaden, aber Korruption und die öffentlichen Ausgaben unter Kontrolle bringen und dadurch die Art von Finanzhilfe beschaffen, die dem Land hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Und nun, nach dieser verheerenden Explosion, natürlich auch die Art von Finanzhilfen heranholen, die an die richtigen Stellen gehen würden, um das Land wieder aufzubauen.
Devastating explosion, the kind of financial aid that would go to the right places in order to rebuild the country.
Von dem Rücktritt der Regierung zeigt sich auch die Politikstudentin Sabine Swady unbeeindruckt.
It was something more or less predictable.
Das war mehr oder weniger absehbar. Die Regierung hatte sich gerade neu gebildet und weder öffentlich noch intern starken Rückhalt. Von außen wurden sie als Gruppe unabhängiger Politiker wahrgenommen. Aber wir alle wissen, dass die eigentliche Macht und Entscheidungsfindung von den alten politischen Parteien stammte.
Sie möchte weiter auf die Straße gehen, um aufzuräumen und zu protestieren.
As for what I expect to happen next, I think this is where the actual, revolution begins.
Was ich als nächstes erwarte? Jetzt beginnt die eigentliche Revolution und die alte Gruppe tritt jetzt beiseite. Nun beginnt der Kampf, weil wir jetzt hinter den größeren Köpfen her sind. Größere, die mehr Verantwortung tragen. Diejenigen, die gestern zurückgetreten sind, waren nur die vorderste Reihe der korrupten Politiker. Dieser Etappensieg wird unseren Zorn nicht beruhigen. Im Gegenteil, er hat ihn erst entfacht, um weiterzumachen und immer stärker gegen die Verantwortlichen vorzugehen.
Man wünscht ihnen, dass ihr Zorn anhält und zu Veränderungen führt. Doch wie realistisch ist das? Wenn die Verantwortlichen der Explosion bisher nicht einmal ein Wort des Bedauerns geäußert haben oder auch nur erklärt haben, wie das passieren konnte. Unser Korrespondent Björn Blaschke ist aus Beirut zugeschaltet. Herr Blaschke, weiß man jetzt mehr, wer für die Explosion verantwortlich ist und warum diese knapp 3000 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen seit 6 Jahren ungesichert lagen?
Nein, das ist immer noch nicht klar. Man hat 20 Leute, sind es glaube ich, festgesetzt, um sie vernehmen zu können, damit sie nicht außer Landes gehen, um ihrer habhaft zu sein, schlichtweg. Die Ermittlungen gehen voran. Man kann als Journalist momentan nur mit einer Sondergenehmigung des Militärs an den eigentlichen Unfallort und also auch nicht sehen, was die Ermittler da eigentlich machen. Insofern steht eigentlich noch nichts fest.
Und wie sehr verschärft Corona die momentane Lage bei Ihnen?
Sehr. Also wir haben jetzt gerade gehört, dass möglicherweise ein weiterer Lockdown für 2 Wochen droht. Zumindest hat das der Gesundheitsminister vorgeschlagen des Landes für die Region Beirut, insbesondere um den Flughafen herum. Das spricht, glaube ich, für sich. Wir haben steigende Zahlen wieder, so viele wie wohl nie in den vergangenen Monaten, seit es überhaupt diese Pandemie gibt. Und insofern scheint die Situation deutlich sich zu verschlechtern. Und das hat eben auch mit der Explosion zu tun, weil sehr viele Leute schlichtweg ohne Masken da arbeiten und aufräumen und das natürlich zur Verbreitung des Virus beiträgt.
Sagen Sie, Herr Blaschke, wie kann man dieses Land befrieden? Kann man das überhaupt? Ist jetzt genug zerstört, um das mal salopp zu formulieren, dass eine Revolution gelingen könnte, wie es die Demonstranten im Beitrag von Julia Neumann fordern?
Tja, also ich hege doch Zweifel daran, dass die Doppelexplosion so tief das Land erschüttert hat, dass ein Wandel folgt. Also mein Zweifel hat vor allem damit zu tun, dass die etablierte politische Kaste, nenne ich es mal, wirklich an dem festhält, was sie in Händen hält. Das ist der Staatspräsident Michel Aoun, das ist aber auch der Hezbollah-Führer Seyed Hassan Nasrallah, der sagt, wir brauchen keine neutrale Regierung. Es gibt überhaupt niemanden Neutrales in diesem Land, also machen wir einfach so weiter. Das sind im Prinzip alle Namen, das sind 6, 7 Namen, die irgendwie wichtig sind in diesem Land und die das Land tatsächlich beherrschen, egal welche Regierung gerade an der Macht ist. Diese 6, 7 Köpfe, die da sind, die benennen diese Regierung und sie bestimmen letztlich auch, wie die Politik ist. Und wie gesagt, die Leute halten an der Macht fest und ich glaube auch, dass sie wirklich zu allem entschlossen sind, diese Position zu verteidigen.
Diese 6-7 Köpfe, die Sie erwähnten, das sind ja Chefs der Religionsgruppen im Land. Also es sind ja nicht nur Schiiten, es sind auch Sunniten und Christen und Drusen. Liegt es auch daran, dass Sie nur an Ihre Anhänger denken und denen sozusagen auch Pfründe zuschustern und nicht das Gemeinwohl im Blick haben? Ist das vielleicht auch das Grundproblem, dass es keine gemeinsame libanesische Identität gibt?
Na, ich glaube schon, dass es zunehmend eine libanesische Identität gibt. Wenn man mit Leuten redet, sagen die, ich bin Libanese. Aber was dann meistens folgt, ist dann doch eben die Frage des einen Gesprächspartners, wenn er den anderen nicht kennt, an den anderen. Woher kommst du? Also damit ist dann die Familie gemeint. Und meistens weiß man dann eben schon über den Familiennamen, welche Religionsgruppe auch dahinter steckt. Mhm. Und oft ist das eben auch das Vordringliche. Also das ist das, was den Leuten am wichtigsten erscheint, nämlich eben die Zugehörigkeit. Und dann kann man vielleicht schon wieder Rückschlüsse daraus ziehen, wo denn der andere eigentlich hingehört, politisch. Und politisch ist eben auch in diesem Land religiös. Ob es sowas wie ein Gemeinwohl gibt, das bezweifle ich ohnehin. Also hier haben über Jahrzehnte diese religiös-politischen Führer, denn jeder religiöse Führer ist eben zugleich auch politischer Führer, muss man sagen, sie haben seit Jahrzehnten die Macht in Händen und ja, sie waren vorher schon in den Bürgerkriegsfraktionen. Walid Jumblatt, der Drusenführer zum Beispiel, ist dafür bekannt, dass er Milizen geführt hat. Dann Samir Jaja, ein Christ, ist dafür bekannt. Michel Aoun, der Staatspräsident, war ein wichtiger Milizenführer. All diese Leute sind eben auch zumindest noch paramilitärische Kraft und beherrschen letztlich sowas wie Kantone, also die Drusen sind etabliert in einem bestimmten Gebiet in diesem Land. Dieses Gebiet beherrschen sie auch. Und sie sind einerseits von ihrer Klientel abhängig, die nämlich sie oder die Parteileute dann wiederum wählen, wenn es um Parlamentswahlen oder Kommunalwahlen beispielsweise geht. Und gleichzeitig ködern sie sie natürlich auch. Also wenn es darum geht, Jobs zu vergeben beispielsweise, da ist jeder, kommen wir nochmal auf den Hafen zurück in Beirut, da ist dann jeder dran beteiligt. Also wenn jemand dort einen Beamten einsetzt, dann fordern garantiert die anderen auch, dass dann Beamter eingesetzt wird von ihren Leuten, damit sie eben mitkriegen, was genau da am Hafen passiert und damit sie dann wiederum auch Geld abschöpfen können. Also das ist die berühmte Korruption in diesem Land. Mhm. Und dieses Geld dann geht vor allem in die Taschen der einzelnen Führer. Und eigentlich gibt es dann kaum Geld, das sie dann wiederum weitergeben an ihre Leute, sondern sie lassen sie dann eben über den Beamtenapparat bezahlen.
Was müsste passieren, damit sich das ändert? Kann das überhaupt geändert werden, Herr Blaschke?
Also ich sehe es irgendwie nicht so richtig. Also es gibt immer wieder Diskussionen darum, dass man jetzt vielleicht einen Senat einführen sollte. Das ist etwas, was im sogenannten Taif-Abkommen festgeschrieben ist. Das Taif-Abkommen hat 1989 dazu geführt, dass ein Jahr später der Krieg beendet wurde, der Bürgerkrieg, der 15 Jahre lang gedauert hatte. Ein Senat, der eben sozusagen die religiösen Führer irgendwie repräsentiert sein lassen könnte. Darunter sollte es dann eben das Parlament geben. So war ursprünglich mal die Überlegung gewesen, das Parlament, das dann eben tatsächlich zu politischen Parteien gehört. Politischen Parteien, die eben unabhängig wären von diesen Religionsgruppen. Das sehe ich irgendwie nicht. Also wenn jetzt tatsächlich so ein Senat eingeführt würde, meiner Meinung nach, säßen da nur weitere Vertreter der Religionsgruppen, / Parteien drin und würden das System einfach noch weiter vertiefen. Nein, es müsste komplett zerschlagen werden und diese Leute, die da verantwortlich sind, also die Hintermänner, die 6-7 Köpfe in diesem Land, die müssten sagen, wir halten uns jetzt raus aus der Politik und aus dem Business, denn Libanon ist vor allem ganz großes Geschäft und das versuchen sie eben unter sich aufzuteilen. Dass das gelingt, ich bezweifle das.
Eine etwas ernüchternde Analyse unseres Korrespondenten Björn Blaschke aus Beirut. Danke vorerst für Ihre Einschätzung bis jetzt.
Gerne.
Wir bleiben in der Weltzeit dran. Morgen aber in unserem Podcast erstmal schauen wir auf die spanische Insel Mallorca und Corona. Wie sieht die bisherige Bilanz aus und was bedeutet die aktuelle Reisewarnung für die Insel? Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.